Massiv.
Kreativ.
Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Heute geht es um die Kultur- und Kreativwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, konkret um den Landeswettbewerb Kreative für MV, MV für Kreative. Und bevor ich mit einigen nominierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern spreche, ein paar erklärende Informationen dazu. Initiiert hat diesen Wettbewerb meine Kollegin Corinna Hesse, und zwar um zu zeigen, wie sich Künstler und Kreative für ihr soziales Umfeld einsetzen, und zwar speziell für die soziale Dorfentwicklung. Mecklenburg-Vorpommern ist ja ein Bundesland mit vielen ländlichen Regionen, die mit Abwanderung und Demografiewandel zu kämpfen haben. Und es sind vor allem Künstlerinnen, Künstler und Kreative, die mit Einfallsreichtum und Engagement nach Lösungen suchen. Raumpioniere nennen sie sich, doppeldeutig gemeint, weil sie häufig leerstehende Orte neu beleben und mit ihren Ideen auch neue Räume, Freiräume in den Köpfen schaffen. Gemeinsam mit Anwohnerinnen und Anwohnern und mit künstlerisch-kreativen Methoden entwickeln und erproben sie zukunftsweisende Projekte für Dörfer und Kleinstädte. Die Gemeinschaften vor Ort sollen dadurch gestärkt werden. Der Landeswettbewerb MV für Kreative möchte das Engagement der Kreativen würdigen und sichtbar machen und schließlich auch dabei helfen, die Ideen in die Tat umzusetzen. Gefördert wird der Wettbewerb vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Der Projektträger ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Insgesamt 37 kreative Raumpioniere haben sich 2018 mit ihren Projekten beworben und konnten dann an landesweiten Kreativlabs teilnehmen. Das waren interaktive Workshops, um die Ideen weiter auszuarbeiten und um sich mit anderen Kreativen zu vernetzen. In diesem Jahr, 2019, hat eine Jury aus verschiedenen Branchen insgesamt 10 Projekte ausgewählt. Deren Ideenstifter sind heute hier in Schwerin zu Gast und werden sich nochmals persönlich den Fragen der Jury stellen. Die besten 3 Projekte werden dann am 22. Oktober bei einer öffentlichen Preisverleihung in Schwerin ausgezeichnet. Die Siegerprämien sind mit insgesamt 10.000 Euro dotiert und sollen für die Weiterentwicklung der Projekte eingesetzt werden. Im Anschluss an den Wettbewerb werden dann die besten 10 Projektideen in einer Wanderausstellung und Roadshow durch Mecklenburg-Vorpommern touren und in Kommunen und Landesministerien vorgestellt werden. Damit wird das Bewusstsein gestärkt, dass Kultur- und Kreativwirtschaft die regionale Entwicklung nach vorne bringt und entscheidende Impulse setzt. Ein Auftakt, damit zukünftig auch kommunale Kooperationspartner enger mit Kreativen zusammenarbeiten und Standorte gemeinsam entwickeln können. Raumpioniere bringen sozusagen die Zukunft nach Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das soweit zu den Zielen und zum Hintergrund des Landeswettbewerbs Kreative für MV, MV für Kreative. Und jetzt habe ich 10 nominierte Projekte und ihre Ideenstifter zu mir gebeten. Im Wechsel zu den Jurygesprächen werden sie ihre Projekte näher vorstellen und sich selbst natürlich auch.
Ich bin Ute Rohrbeck und wohne im Dorf Rögnitz in der Schalsee-Region im Biosphärenreservat Schalsee. Da bin ich vor 25 Jahren hingezogen, als alles verfallen und ostgrau war, aber Rosen überwuchert. Ich habe in der Zwischenzeit da meinen damaligen Beruf, dass ich Filmausstattung für Kinofilme mache, aufgegeben, habe eine Ziegenkäserei gegründet, einen Hofladen gehabt, 3 Angestellte gehabt und den besten Ziegenkäse Deutschlands hergestellt. Habe das aber auch wieder aufgegeben und arbeite jetzt im Mecklenburgischen Staatstheater als Leiterin des Mahlsaals. Ich möchte gerne mein Dorf befragen mit der Methode Design Thinking und möchte diese Methode quasi prototypisch entwickeln, dass andere Dörfer die auch anwenden können, um herauszukriegen, wie die Dorfbevölkerung die Zukunft sieht und sich entwickeln möchte für die Zukunft, was sie sich wünschen, was sie verändern möchten. In meinem Ort muss natürlich das anders werden, was überall anders werden muss. Wir sind überaltert, wir sind viel zu wenige, wir sterben aus, wir haben keine jungen Leute und wir brauchen Zuzug von jungen Leuten. Design Thinking ist ein Prozess, der vor allen Dingen nutzerorientiert komplexe Fragestellungen beantworten kann. Das dauert lange und das Wichtige ist, dass es sehr nutzerorientiert ist, dass man sehr viel Recherche betreibt, um rauszukriegen, wie der Ist-Stand ist, um dann mit den Beteiligten herauszukriegen, wie sie diese Fragestellung beantworten möchten. Ich möchte gerne rauskriegen, wie meine Mitbewohner sich die Zukunft vorstellen und ob und was sie verändern möchten, um die üblichen Fragen von kleinen Dörfern auf dem platten Land beantworten zu können. Wie kriegen wir mehr junge Leute zu uns ins Dorf? Wie kriegen wir die dazu zu bleiben? Wie vermischen wir die jungen Neuen dann mit den schon da seienden Menschen in einer harmonischen Art und Weise, um auch mehr Gespräche, mehr Miteinander zu ermöglichen in einem ganz normalen, alltäglichen Kontext. Das Land bietet viel, viel mehr kreativen Raum, Platz für Ideen und die Lebensqualität ist unendlich viel höher als in der Stadt. Man muss nie einparken. Man kann jede Idee sofort kreativ umsetzen. Ich bin schon immer ein Visionär und auch ein Macher. Und das hat mir die Erfahrung gegeben, dass wenn ich dann tatsächlich an meinen Ideen arbeite, ich sie auch realisiert bekomme und ich sie in die Welt hineinbekomme. Und ich sehe dann Möglichkeiten, das müsste doch, das könnte doch. Dann verfolge ich die Stränge und dann bin ich daran interessiert, die Guten davon auch umzusetzen. In 5 Jahren möchte ich, dass die Methode Design Thinking so weit vorangekommen ist, dass Moderatoren lauter Dörfer beraten, einen kleinen Werkzeugkoffer dabei haben, den sie brauchen, um dies tun zu können. Und dass in unserem Dorf dass unser Dorf sich entwickelt hat in Richtung von New Work Village oder fluides Dorf. Also meine Ideen von Kleindörfern sind, dass die sich anders aufstellen müssen, um bereit zu sein für Zuzug von jungen Leuten, die auch nach 3 Monaten vielleicht wieder gehen wollen oder nach 3 Jahren. Das muss alles möglich sein, ohne in die klassischen Methoden zu verfallen. Bungalow kaufen, Rasen drumherum mähen, 60 Jahre bleiben. Das muss anders gehen.
Mein Name ist Julia Teeg. Ich bin freischaffende Künstlerin, habe eine Vergangenheit als Filmemacherin und bin zuständig für das Künstlernetzwerk am Lübser Kunstspeicher in Lübs bei Plau am See. Wir haben in den 7 Jahren des Bestehens des Kunstspeichers mehr und mehr Anfragen nach Atelier. Also wir haben dort ein Atelierhaus und mehr Leute wollen längere Zeit bei uns bleiben, weil in den Metropolen ein unglaublicher Ateliernotstand eingebrochen ist. Gleichzeitig hat die Stadt Lübs ein Quartier direkt am Markt, also erste Reihe, wo seit vielen Jahren Leerstand herrscht und wo jetzt auch noch 2 Häuser dazugekauft wurden, das entwickelt werden kann. Und das eignet sich eigentlich nur für Künstler, weil es sich für nichts auszeichnet, für das man gerne aufs Land zieht. Es hat keinen Blick, hat keinen Garten, hat eigentlich auch keine Parkplätze, ist nicht am Wasser. Aber es ist ein großes Haus mit Loggia, mit viel Platz für Ateliers, also es ist eigentlich ein Ensemble aus mehreren Häusern und dort sollen Sommerateliers eingerichtet werden und eine Produzentengalerie betrieben werden. Gleichzeitig wollen wir den Raum Wohlstand, wie es hier so schön genannt wird, in Lübs und um Lübs herum entwickeln, indem wir in den leeren Schaufenstern der Hauptstraße Pop-up-Ausstellungen machen. Und das Ganze zentriert sich um Upcycling. Upcycling ist im Unterschied zum Recycling das Aufwerten von Wertstoffen oder Artefakten, die eigentlich zur Entsorgung bestimmt sind. Pop-up-Ausstellungen sind Ausstellungen, die nur für eine ganz geringe Zeit an ungewöhnlichen Orten stattfinden. Das passt sehr gut zu unserem Nachhaltigkeitsthema. Unsere Form von Kunst eignet sich auch für kurzlebige Orte, vom Einkaufszentrum über natürlich gerne professionelle Galerien, aber auch Zwischennutzung von entwickelten Gebäuden. Und vor allem geht es uns um Schaufenster, die gut zu inszenieren, sodass das Flanieren in den Innenstädten wieder mehr Spaß macht, dass wir den Tourismus in der zweiten und dritten Reihe befördern, dass die ganze Sache nicht so trist aussieht, dass man manchmal erstmal einen Schnaps braucht, wenn man durch so eine kleine Stadt gefahren ist. Und der Vorteil dieser Schaufensterausstellung speziell ist, dass man kein Personal braucht, das die bewacht, berät, sondern das sind Dinge, die sich selbst erklären und das sind Räume, die sonst ja nicht genutzt werden. Also es ist auch quasi eine Form des Upcyclings von Schaufenstern. Wenn man upcyclen möchte, braucht man Platz. Es ist nicht so, dass mir heute jemand ein Biedermeier-Tisch hingibt und morgen wird das in einer Ausstellung verkauft. Die Frage der Lagerung ist dabei eine schon entscheidende. Also ich bin ja auch in Netzwerken in Berlin. Platz ist in den Städten sehr, sehr kostbar geworden. Wir brauchen einfach auch Lagerflächen. Das muss nicht immer beheizt sein, das muss nicht mal immer Strom haben. Es reicht eigentlich, wenn es trocken ist.
Also ich heiße Carmen Borchers, wohne derzeit in Rüterberg, das ist bei Dömitz an der Elbe, ursprünglich allerdings aus Hamburg, zugezogen. Erst 2000 ganz gemütlich als Wochenendlerin, die immer wieder gependelt ist, aber seit 4 Jahren jetzt endgültig von Hamburg nach Rüterberg gezogen, nachdem ich meine abhängige Tätigkeit habe aufgeben können, also jetzt Seniorin bin und meine Tätigkeit als Bildungsreferentin, als Bildungscoach, als Übersetzerin für russische Gerichte und Behörden aufgegeben habe und nun sozusagen freischwebend meine Zeit füllen kann. In Rüterberg gibt es ein leerstehendes Gasthaus, das wir mit dem Förderverein gerne wieder zum Leben erwecken wollen im Sinne eines Dorfgemeinschaftshauses, um nicht nur einen Leerstand zu beseitigen, sondern auch die zugezogenen Bürger und die alteingesessenen Bürger über soziale, kulturelle und kreative Projekte miteinander nicht nur ins Gespräch zu bringen, sondern auch die Kommunikation zu verbessern. Denn wir finden schon als Zugezogene, dass wir da noch, ja, ich habe es schon mal gesagt, Luft nach oben haben. Es ist sehr häufig so, dass dieses Dorf, was ja sehr eingegrenzt war, auch während der DDR-Zeiten, eine sehr eigenwillige Mentalität und sehr eigenwillige Bürger hat, die sehr zurückhaltend sind, so möchte ich es euphemistisch nennen. Wir, die zugezogen sind, dort Häuser gekauft haben, sehr viel investiert haben, natürlich beäugt wurden und nicht unbedingt mit offenen Armen aufgenommen wurden und diese Ressentiments nach 30 Jahren immer wieder bestehen. Oder wieder immer noch bestehen, muss man vielleicht sagen. Und die aufzuheben und zu zeigen, wir können gemeinsam ein tolles Dorf bewohnen, das ist meine Intention. Ich finde das Dorf unglaublich spannend. Es ist ein schönes Dorf. Es sind interessante Menschen, die dort wohnen, nicht nur die zugezogen sind. Und ich finde ein gutes Miteinander, das ist eine gute Nachbarschaft, ist das eine, aber auch das gute Miteinander, miteinander leben, miteinander fördern, das Dorf zu erweitern, aber auch bekannt zu machen, das treibt mich an. Also es ist einerseits natürlich die Natur, es hat alles seine Zeit, Hamburg war wunderbar, aber ich empfinde jetzt diese entschleunigte Möglichkeit, dort zu leben, in einer wunderbaren Natur, zum einen hervorragend und das andere ist aber auch, dass ich gestalten kann. Ich habe jetzt die Zeit und die Ruhe, einfach etwas zu gestalten. Kunst ist eine Sache, ich sage mal, kreative Dinge anzuschieben, dort Initiator zu sein. Ich organisiere leidenschaftlich gern, ich bringe gerne Menschen zusammen. Ich finde es wunderbar, über einen Gartenzaun zu hängen und zu kommunizieren und zu hören, was macht der andere. Das zusammenzubringen, das treibt mich an und das kann ich in diesem kleinen Dorf besser als in der Großstadt, wo so vieles beliebig ist. Wenn wir etwas veranstalten an Musik oder Konzerten, was wir ja schon tun zum Teil, auch in meinem Haus, dann ist das immer Kunst auf Augenhöhe. Und das ist das, was mir gefällt. Und diese Möglichkeit habe ich und deswegen lebe ich so gern dort.
Mein Name ist Jan Fischer. Ich bin mittlerweile 39 Jahre alt, komme ursprünglich aus Greifswald, wohne jetzt im Schönenbruck im Tollensetal und bin beruflich im Haupterwerb Leiter für Medien und Veranstaltungen bei Schloss Bruck und nebenberuflich selbstständig noch als Grafiker und ja, engagiere mich viel in der Gemeinde, im Gemeinderat, Kulturverein, Unternehmerverband. Naja, was man so macht, um die Gemeinde voranzubringen. Ich habe die Idee eingereicht der Brucker Druckwerkstatt, was ein offenes Atelier mit Coworking-Space-Charakter werden soll. Also ein Ort für Kreative aus der Gemeinde und aus der Umgebung, die einen Platz bekommen, um sich zu treffen, um sich auszutauschen, um Projekte zu entwickeln, Projekte zu realisieren und so die Gemeinde, das Dorfleben voranzutreiben und auch die Vernetzung mit anderen Gemeinden zu befeuern. Auf jeden Fall die Lebensqualität. Ich glaube, es ist wichtig, gerade wenn man sich dazu entschieden hat, auf dem Land zu leben, dass man glücklich ist. Und glücklich, glaube ich, kann man nur werden, wenn man das macht, was einem Spaß macht. Und dieser Raum soll quasi Gelegenheit bieten oder Möglichkeiten schaffen, an diesen Sachen zu arbeiten und diese voranzutreiben. Und dass einfach die Menschen ein Stück weit glücklicher werden können. Man sagt so gern, Kunst darf alles. Und tatsächlich soll da Raum eine Art Freiraum werden, wo man erstmal im besten Sinne rumspinnen soll, tatsächlich. Also, dass man kein Blatt von den Mund nimmt, dass man Gelegenheit hat, alles auszusprechen und dass von diesen 100 Ideen dann vielleicht ein oder zwei brauchbare bei sind, die dann verwirklicht und umgesetzt werden können. Weil es an Raum fehlt, weil es an Austausch, an Vernetzung fehlt und ich möchte gerne einen Knotenpunkt schaffen, um diese zusammenzubringen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr ruhig. Es ist sehr ursprünglich. Also so wie ich lebe, so wie viele meiner Nachbarn leben. Man lebt in der Natur, im Einklang mit der Natur. Und das ist einfach großartig. Also man hinterlässt Spuren, aber vielleicht nachhaltige Spuren und nicht Sachen, die vielleicht an anderer Stelle irgendwas kaputt machen würden. Ja, man verändert, glaube ich, einfach die Welt ein Stück weit und ist vielleicht ein bisschen Vorbild und zeigt vielleicht auch anderen, die sich nicht trauen, in den ländlichen Bereich zu gehen, dass es durchaus Sinn machen kann, den Schritt zu wagen.
Mein Name ist Ute Stender. Ich komme aus Dömitz, aber gebürtig komme ich aus Nordrhein-Westfalen. Und von Beruf bin ich Glas- und Keramikmaler und, und bin gerade aktiv in Dömitz dabei, mein Atelier weiter auszubauen. Mein bisheriges Projekt war es, Leute einzuladen, damit sie was über Glaskunst erfahren. Aber ich habe es ausgeweitet in die Richtung, dass ich mich dafür öffne, Pädagogen, Künstler und auch Schüler in jeder Art und Weise einzuladen, dass sie etwas mehr erfahren über die Selbstfindung und über die Kunsttherapie. Die Menschen, die sich selber ausgebildet haben, einen Beruf erlernt haben, die denken immer, sie können diesen Beruf. Aber was man sehr oft nicht gelernt hat im Leben, ist, sich selbst zu finden. Und das ist so wichtig für die Ausbildung in jedem Beruf. Für mich ist es wichtig, seinen Beruf generell als Kunst zu sehen, als Kunstform. Und ich würde mich freuen, wenn gerade Pädagogen, die ja im Grunde genommen diese Inspiration weitergeben wollen an ihre Schüler, wenn die das lernen. Und das würde ich gerne in Form von Kunsttherapie an diese Lehrer weitergeben. Also ich bin eine Glaskünstlerin, aber bei meinem Projekt geht es darum, auch andere Künstler einzuladen und somit auch ein viel größeres Publikum anzusprechen, die ganz unterschiedliche Interessen und Ansätze haben. Dömitz ist eine Stadt, die mich leidenschaftlich durchzückt. Wenn ich sage, ich lebe da gerne, dann hat es zwei Gesichter. Einmal ist es natürlich auch manchmal sehr schade, weil man viele Menschen, die man gerne sehen möchte, die würde man eher finden, wenn man in einer großen Metropole wohnt. Dieser Austausch fehlt einem manchmal. Wunderschön ist es allerdings, wenn dann diese Menschen sich einfinden und in diese Dörfer kommen oder in diese ländlichen Räume. Der ländliche Raum inspiriert. Es ist wunderschön, sich da selber zu finden und sich selbst zu erfahren. Und ich hoffe, dass im Grunde genommen diese perfekte Situation immer wieder eintritt, dass die Menschen sich auf dem Dorf wiederfinden. Der ländliche Raum ist eine Inspiration, die kann man gar nicht beschreiben, weil sie ja jeder so unterschiedlich empfindet. Und manche haben sich leider zu sehr von der Natur zurückgezogen, dass sie es gar nicht genießen können, weil sie eigentlich immer nach dem Komfort suchen, nach dem, dass es kuschelig ist, dass man sich irgendwo hinsetzen kann, dass man irgendwas Köstliches essen kann. Und bei der Erfahrung, der Selbsterfahrung in der Natur, geht es darum, hinauszugehen aus sich und auch andere Erfahrungen, die einem die Gesellschaft, die Stadt vielleicht nicht bieten kann, einfach auch auszuleben.
Also mein Name ist Kostka, heißt auf Deutsch Würfel. Das trägt vielleicht auch zu den weiteren Inhalten bei. Bin vom Beruf Architekt und Künstler, lebe zurzeit in der Uckermark, auf der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, also 10 Kilometer von Pasewalk entfernt. Betreue inzwischen mehrere Projekte in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg. Das sind parallel künstlerische Projekte und dann auch Projekte, die ich auch als Architekt betreue. Es geht hier bei diesem Wettbewerb um einen Getreidespeicher in Neubuco. Und das läuft unter dem Titel 4D Lab Oratorium. Es geht um einen Ort, in dem ein Versuch gestartet werden soll, die Wahrnehmung bzw. Bewusstsein zu erweitern. Es geht um die vierte Dimension, erstmal auch im geometrischen Sinne. Die Wissenschaft oder die Mathematik kann im vierdimensionalen Raum, also den Hyperraum, ganz genau beschreiben. Leider können wir mit unserem Verstand da nicht vorstoßen und können wir uns in dem Raum noch nicht bewegen. Und mein Anliegen ist, in diesem Speicher eine begehbare Skulptur zu erschaffen, die uns vielleicht hilft, durch die Bewegung, durch die Möglichkeit, dass man diese Skulptur begeht, dass wir ein Stückchen nach vorne kommen, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, das Verstand vielleicht kurz auszuschalten, dass sich dann so Möglichkeiten ergeben, wo wir auf einmal so einen Durchblick bekommen, dass da doch noch höhere Dimensionen und andere Realitäten gibt. Ne? Und wir sind jetzt räumlich in der dritten Dimension stehen geblieben. Mathematisch, theoretisch können wir unendliche Dimensionen beschreiben. Die Quantenphysik ist ja auch auf dem Weg, wo die dann auch schon Thesen aufstellen, die Materie existiert nicht, weil wenn die da immer tiefer reingucken, da ist nichts. Zu diesem Wettbewerb hat mich dieses Slogan gezogen, Raumwohlstand statt Leerstand. Ich arbeite sehr gerne großräumig mit großen Bauwerken. Ich habe so ähnliche Sachen auch in anderem Kontext in Köln, in Mönchengladbach mit Wassertürmen schon realisiert. Und hier sehe ich die, oder habe ich da so die Chance bekommen, die Orte oder die Gebäude für mich erschwinglich zu erwerben. Und das gibt mir auch die Freiheit zu machen, was ich will. Also hier kann ich noch anarchistischer und freier an die Sachen rangehen. Also deshalb bin ich auch hier, ne? Und bin ich sehr, sehr gerne hier. Ich kann entscheiden, ob ich meinen Garten pflege oder ich einfach zuwuchern lasse. Also das ist nicht nur geistige Freiheit, sondern auch räumliche Freiheit in der 3D-Dimensionalität.
Also mein Name ist Renate Schürmeier. Ich wohne in einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Grevesmühlen. Das ist Jese. Und was ich mache, ich bin bildende Künstlerin. Ich habe verschiedene größere Projekte gemacht, Projekte mit Teilhabecharakter. Und lebe seit 2003 hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe das Eck, einen offenen Kunstraum für Grevesmühlen, eingereicht. Das würde ich gerne weiterführen. Also der ist real. Wir sind seit 2017 dabei. Das ist ein Projekt, wo ein offener Raum ist, wo die Leute sich austauschen können, sich treffen können und gemeinsam künstlerisch arbeiten können, wo die unterschiedlichsten Menschen kommen, Menschen mit Migrationshintergrund, Einheimische, Zugezogene, mit Unterstützungsbedarf, die voneinander lernen, die einfach dann auch zusammen was arbeiten, manchmal spielen, aber im Vordergrund steht das gemeinsame künstlerische Arbeiten. Es kommt nicht auf dieses Fertigergebnis an, sondern dass man wirklich gemeinsam, ja, das äußere Bild vielleicht von diesem Ort verändert. Wir haben als Treffpunkt eben dieses Eck, das ist eine ehemalige Kneipe am Busbahnhof, sehr zentral gelegen. Das ist eigentlich so ein verlorener Ort, der ja eigentlich über ein Jahr leer stand und den wir jetzt sehr, sehr bunt gestalten. Also wir waren ja am Anfang dabei, einen Zaun zu machen, wo jeder seine Latte bemalen konnte. Im Moment hatten wir gerade eine Sommerakademie, wo ganz viele auch Künstler da waren, die mit den Menschen gearbeitet haben. Weil es gibt ganz wenig Begegnungspunkte in Grevesmühlen für Menschen, die hinzugezogen sind. Sei es, dass jetzt Ältere reinkommen, die nach Grevesmühlen ziehen, weil Grevesmühlen so eine Stadt ist, wo auch sehr viele Senioren leben, wie auch eben die Geflüchteten, die haben keine Berührungspunkte. Und da sind oft Ängste oder Unwissenheit oder Sachen, die einfach im Weg stehen. Die, ja, und das will ich eigentlich verändern damit und das treibt mich an. Und die Erfahrung, die wir jetzt über die 2 Jahre gemacht haben, ist, dass es eigentlich wirklich sehr, sehr toll läuft. Also dass wir immer wieder bestätigt werden, es ist wirklich jedes Mal großartig, dieses Erlebnis, das zu erleben, dass Menschen, die vielleicht vorher gar nicht miteinander so klar gekommen sind, jetzt plötzlich sich auf der Straße grüßen, miteinander reden, sich helfen, ja, kleine Dinge austauschen, das finde ich einfach ganz großartig, das zu erleben. Wir leben jetzt in einem ganz kleinen Dorf mit 30 Einwohnern. Wir haben, was wirklich der Mehrwert ist für mich, dass wir viel Platz haben, einen großen Garten haben, ich meine Sachen machen kann, ich muss nicht auf den Nachbarn Rücksicht nehmen, ich kann laut sein, wenn ich das will, also das ist einfach, das ist der Vorteil für mich wirklich auf dem Land und das genieße ich auch. So, ja, das ist einfach dieser wirklich große Platz, den ich als Künstlerin brauche.
Mein Name ist Ingo Böhme, ich bin Musikinstrumentenbauer und lebe seit 10 Jahren im Lassaner Winkel. Den Musikinstrumentenbau mache ich seit 37 Jahren. Wir bauen Musikinstrumente für pädagogischen und therapeutischen Einsatz. Na, ich bin vor 9 Jahren nach Pulo gezogen in den Lassaner Winkel in eine alte Schweinemast. Heute einer der wenigen ökologischen Gewerbeparks, die es gibt in der Region. Und da ist noch ein Gelände frei von ca. 2200 Quadratmetern. Und da wäre die Möglichkeit, ein Co-Housing, Co-Living-Projekt aufzubauen, wo man auf einer großen Plattform, die geschaffen wird, verschiedene Gebäude drauf errichtet, wo man also arbeitet und lebt in Gemeinschaft. Na, wir sind bisher schon eine ziemlich rege Region mit ganz vielen verschiedenen Projekten. Was mir persönlich als Unternehmer noch fehlt, ist, dass da noch mehr Wirtschaft hinkommt, aber eben nicht im großen Stil, sondern eher kleine Gewerke, damit noch mehr Leute ja Wirtschaft hinbringen. Und das einfach, ja, dieser Gedanke von, ich bin kreativ und ich verkaufe etwas, dass der noch mehr implantiert wird. Es geht nicht mehr darum, dass ich die großen Projekte mache, sondern dass eher die nächste Generation auch große Projekte machen kann. Und bin eben bereit, von diesem Platz auch was abzugeben, eben für andere gewerbetreibende, kreative Leute. Ich bin sehr naturverbunden. Die Instrumente, die wir bauen, die sind auch alle unverstärkt. Das sind akustische Instrumente. Ich höre sehr gerne und bin sehr gerne in der Natur. Ist so das eine. Das andere ist, dass mein Geschäft, was ich aufgebaut habe mit Instrumentenbau, den Vorteil hat, dass ich weltweit verkaufe und keine Laufkundschaft brauche. Und das erlaubt mir eben einfach auf dem Land zu sein, gute Lebensmittel zu haben, einen schönen See vor der Nase zu haben und mich einfach wohlzufühlen neben der anstrengenden Arbeit.
Mein Name ist Sophia Warczak. Ich lebe in Lüchow in dem kleinen Dorf in Altkahlen in der Mitte von Mecklenburg am nördlichen Rande der Mecklenburgischen Schweiz. Ich bin Musikerin, ich bin Harfenistin und arbeite sowohl im Ort Lüchow als auch viel an anderen Orten. Ich möchte gerne das Lüchower Kulturcafé realisieren und weiter fortsetzen. Das Lüchower Kulturcafé gibt es schon seit einigen Jahren und es findet jetzt zum 93. Mal statt. Es findet einmal monatlich statt und dabei kommen verschiedene Menschen zueinander und erleben bei Kaffee und Kuchen hochwertigen Kunstgenuss, Kulturgenuss. Und das Lüchower Kulturcafé bietet einen wunderbaren Raum, um sich zu begegnen und gleichzeitig sowohl Kultur zu erfahren, als auch ins Gespräch zu kommen. Ich bin als Musikerin auf das Land gezogen und aber da ich Musikerin bin und mir die Musik und die Kunst und Kultur im Allgemeinen sehr, sehr wichtig ist, ist es mir auch sehr wichtig, auf dem Lande Kulturangebote zu schaffen. Und das ist gerade in der Region, wo Lüchow liegt, etwas Mangelware. Es gibt nicht sehr viele kulturelle Angebote. Und das treibt mich an, das Kulturcafé Lüchow weiter am Leben zu erhalten. Ich bin auf das Land gezogen, um mit meiner Familie einen Rückzugsraum zu haben, um einen ruhigen Ort zu haben, wo man auch künstlerisch tätig sein kann um ein bisschen der Schnelligkeit und auch dem Lärm der Stadt zu entfliehen. Deswegen lebe ich auf dem Lande und bin aber auch immer wieder froh, ab und an in die Stadt zu kommen. Und danach bin ich auch wieder froh, aufs Land zu kommen.
Also mein Name ist Peter Tucholsky. Ich komme von der Peene. Die Kleinstadt heißt Lötz. Und dort lebe und arbeite ich den größten Teil des Jahres, meistens im Sommer. Im Winter bin ich viel in Berlin, wenn ich nicht gerade verreist bin. Befasse mich viel mit Kultur und Kunst. Selber mache ich Klangobjekte, Raumklanginstallationen. Und beruflich hatte ich schwerpunktmäßig, in der letzten Zeit weniger, Ausstellungsinszenierungen gemacht für Museen. Beispielsweise Martin Gropiusbau war ich 5 Jahre, habe viel für das Land Baden-Württemberg gearbeitet. Und habe nun ein Haus, wie ich schon sagte, an der Peene, was ich als Gesamtkunstwerk betrachte und dort eben entsprechend lebe und das realisiere. Also in einem ständigen, wachsenden Prozess. Häuser stehen leer, sonstiges steht leer. Man sieht kaum noch Menschen auf der Straße. Und ich habe mit einer Kommunikationsgruppe, die wir in der Stadt gegründet haben, haben wir uns zum Ziel gemacht, diese Stadt zu vitalisieren, Leben reinzubringen. Und womit bringt man Leben rein? Wenn schon keine Kinder laufen, dann müssen die Erwachsenen tanzen, haben wir uns gesagt. Und dann haben wir ein Format entwickelt, haben eine Gartenbühne, haben eine Tanzveranstaltung, die nennt sich die Blaue Stunde. Die Blaue Stunde immer zwischen 19 und 21 Uhr abends, an der getanzt werden kann. Und so entwickelt sich da etwas, weil das mit dem Tanzen ist ja nun etwas, was eben auf allen Ebenen eben sehr sehr kreativ, nicht nur, sondern eben auch gesund ist. Also Tanztherapie gibt es. Man hat Bewegung, man hat Berührung, man hat Musik und man hat Rhythmus und man steht im Dialog miteinander. Und das ist natürlich eigentlich das Beste, was man sich eigentlich wünschen kann. Und daraus dann sowas zu entwickeln wie ein Paartanz, ne? Wie ein Gesellschaftstanz, der sich eben nährt aus verschiedenen. Wir haben jetzt bei uns Tango, wir haben die neue deutsche Tango-Forschung betrieben, die Projektidee ist Vitalisierung der Stadt, Lebensfreude, Lust und sich diese Lust selber weiterentwickeln lassen. Obertitel Vertriebenenball. Viele Leute sind weg, würden gerne zurückkommen, wenn die Arbeit es zuließe. Andere sind gekommen, weil sie die Ruhe suchen. Jetzt haben die beiden Gruppen, die weggegangen sind und die angekommen sind, die haben einen gleichen Erfahrungs-Background. Die müssen sich in einer neuen Umgebung neu formieren, müssen sich quasi das aneignen. Und diese beiden Erfahrungen miteinander zu bringen, soll in einem Ball stattfinden. Es geht immer dabei um Wege, ne, zu beschreiten, um Türen zu öffnen, dass die weggegangen sind, für die angekommen sind, ihre alten familiären Strukturen öffnen und da dann gemeinsames Kaffee trinken, gemeinsames und so. Und dieser Ball, der wird gerade vorbereitet mit ganz bestimmten Fragenkatalogen und sowas. Und das ist überhaupt der absolute Hammer, wenn ich damit das Schlusswort dann setzen darf.
Ich bin Corinna Hesse, ich bin die Initiatorin dieses Landeswettbewerbs für kreative Raumpioniere. Ich habe einen Hörbuchverlag und eine Medienproduktion, die ansässig ist in Tyschow in Mecklenburg-Vorpommern, in einem sehr kleinen Dorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Wir machen sehr viel Netzwerkarbeit hier auch in Mecklenburg-Vorpommern. Unter anderem bin ich Mitbegründerin der Kreative MV, des Landesnetzwerks für Kultur- und Kreativwirtschaft und im Vorstand von Kreative Deutschland. Das ist der Bundesverband für Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Projekte, die hier im Wettbewerb teilnehmen, haben alle ein Problem, nämlich, dass sie nicht sichtbar genug sind. Die sind teilweise in sehr, sehr kleinen Orten ansässig und sie haben Schwierigkeiten, sozusagen Reichweite zu erzeugen über diesen Ort hinaus. Und wir haben das Problem, dass die Politik oft diese Initiativen gar nicht wahrnimmt und auch ihre Förderbedürftigkeit und die Leistungen, die sie eigentlich für die Regionalentwicklung erbringen, nicht erkennt. Und wir wollten das mit diesem Landeswettbewerb sichtbar machen, dass es in ganz kleinen Orten unglaublich engagierte, kreative Menschen gibt, die diesen Ort mit ganz wenig Mitteln voranbringen und in die Zukunft führen. Also das sind für mich die Zukunftsmacher von Mecklenburg-Vorpommern und die wollten wir zeigen. Der Landeswettbewerb für kreative Raumpioniere heißt so, weil eben diese Menschen teilweise eben von außen kommen, von außen zuziehen, in leere Räume hineingehen und diesen Ort weiterentwickeln. Es geht im Hintergrund eigentlich um soziale Innovationen, Dieser Wettbewerb wird ja gefördert vom Bundeslandwirtschaftsministerium im Bereich soziale Dorfentwicklung. Also alle diese Projekte haben nicht nur einen kreativen Mehrwert, einen kulturellen Mehrwert, sondern auch einen sozialen Mehrwert und darüber hinaus eigentlich auch einen wirtschaftlichen Mehrwert. Das ist uns auch ganz wichtig zu zeigen, dass durch diese Projekte eigentlich der Ort entwickelt wird, die ganze Region entwickelt wird, die Region stärker ausstrahlt und im Grunde genommen dann noch mehr Leute angezogen werden und da eben sich niederlassen, Dinge initiieren und der Ort eine Zukunft hat. Der Wettbewerb ging über 2 Jahre. Die erste Phase bestand in Vernetzung und Beratung, weil im ländlichen Raum ist es eigentlich so, dass ganz viele Projekte ganz allein vor sich hinarbeiten und denken, eigentlich gibt es keine Menschen, die so sind wie wir. Und sie haben durch den Wettbewerb erfahren, dass es ganz viele Menschen gibt, die so sind wie sie selbst, nämlich an kleinen Orten etwas voranbringen. Und allein dieses Feedback, das man bekommt von anderen Projekten, denen es genauso geht, die genauso diesen Beratungsbedarf haben, die manchmal an Barrieren stoßen, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Alteingesessenen und Zugezogenen ist immer ein Thema. Und dann merken sie, den anderen geht es genauso und andere haben vielleicht schon Lösungen gefunden. Also diese kollegiale Beratung, dass man zusammensitzt in Kreativlabs, sich gegenseitig berät. Auch Experten wurden eingeladen, die Beratung gemacht haben zu verschiedenen Themen. Das war sehr, sehr wertvoll. Das war der erste Teil dieses Wettbewerbs. Und dann gibt es eine Auswahlphase, die eigentlich das Ziel hat, 3 Preisträger oder Preisträgerinnen zu küren, die dann ausgezeichnet werden, die auch einen Geldbetrag bekommen, um ihr Projekt weiterzuentwickeln. Aber das Wichtigste dann ist eigentlich, dass sie eben nochmal sichtbar werden und für die Politik wirklich gezeigt wird, diese Projekte sind es wert, sie weiter zu fördern und diese Idee weiterzuentwickeln. Ja, wir leben ja in einer Zeit, wo das Framing umgeändert wird und man nicht mehr vom Leerstand spricht und den beklagt, sondern wichtig war es für uns zu zeigen, dass ganz viele Künstler an Orte gehen, wo Leerstand herrscht, also wo leerstehende Gebäude sind, die teilweise verfallen und nicht weiterentwickelt werden. Und Künstler kommen an diesen Ort ganz oft, sehen dieses Gebäude und sehen sofort das Potenzial und sehen, dass das eigentlich ein Wert ist, der da steht und der verkommt, wenn man ihn nicht weiterentwickelt. Und deshalb ist es eigentlich Wohlstand, weil derzeit ist ja die Situation in den Städten, in den Großstädten zunehmend so, dass der Raum immer teurer wird und immer voller wird. Also ganz viele Menschen ziehen schon wieder raus aus den Städten, weil sie sich den dortigen Wohnraum und Arbeitsraum nicht mehr leisten können. Also gerade Ateliers brauchen ja ein bisschen Platz, den haben sie nicht mehr. Und daher wollen wir auf diesen Wohlstand aufmerksam machen, dass der ländliche Raum wirklich noch Räume zur Verfügung hat, große Räume zur Verfügung hat, wo man sich verwirklichen kann, wo man Projekte weiterentwickeln kann. Und das ist eben ein ganz, ganz großer Wert. Und darauf wollen wir hinweisen mit diesem Begriff Raumwohlstand. Also ich glaube, dass der Wettbewerb auch noch weitergeführt werden müsste, also dass man noch mal weitere Projekte sucht, weil wir jetzt in der Bewerbungsphase auch gemerkt haben, dass man erstmal bekannt werden muss, jetzt als Wettbewerb auch, um Leute zu finden in kleinen Dörfern, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Also ich hatte während dieser Zeit auch ganz viele Aha-Erlebnisse, wo ich einfach dachte, ich komme hier in einen winzigen Ort und denke nur, wow, was machen die hier und was für tolle Menschen, die hier engagiert sind und sich einsetzen für die Gemeinschaft und für die Weiterentwicklung. Das ist das eine. Also wir würden ihn gerne mit Landesmitteln fortsetzen. Wir wollen aber auch, dass alle Projekte etwas davon haben. Es haben sich insgesamt 36 Projekte beworben. 10 wurden in die engere Auswahl ausgewählt und konnten sich präsentieren. Und 3 bekommen eben dann ein Preisgeld. Wichtig für uns ist, dass alle, die mitmachen, etwas davon haben. Daher vermitteln wir auch durch die Jury, die durch verschiedene Ministerien besetzt ist, die alle auch Förderprogramme verwalten. Wir vermitteln alle Projekte auch in Landesfördermittel. Und wir wollen auch darauf aufmerksam machen, dass es Förderprogramme braucht, die offener gestaltet sind. Also die meisten Förderprogramme passen nicht auf Kreativschaffende. Die fallen immer durch die Kriterien. Das heißt, wir wollen dazu beitragen, dass Förderprogramme auch weiterentwickelt werden und auf die Kreativwirtschaft besser passen. Und ja, da sind wir im Gespräch auch mit den ganzen Ministerien und Juroren, dass wir da gucken, wie kann man das eigentlich im Lande hier weiterentwickeln. Das Wichtigste für mich ist auch, dass die Jury erkennt, was das für ein Potenzial ist, wenn man es nicht fördert, dass es sozusagen brach liegt und die Leute dann kämpfen müssen. Wenn man eine kleine Anschubfinanzierung hat, haben es die Projekte sehr, sehr viel leichter, langfristig arbeiten zu können. Und da wollen wir natürlich beitragen. Künstler haben im Prinzip eine andere Denkweise oder eine offenere Denkweise als viele andere Menschen. Diese Denkweise lässt sich aber übertragen. Das ist jetzt kein besonderes Talent, was sie haben, sondern das haben sie eben bei sich entwickelt, aber es lässt sich bei jedem Menschen entwickeln. Und dieser Funke kann überspringen, wenn Künstler mit anderen Menschen eben zusammengebracht werden und zusammen Projekte weiterentwickeln. Deshalb ist es für mich ganz wichtig, dass einerseits gezeigt wird, welchen tollen Effekt auf die Regionalentwicklung künstlerisches Denken haben kann und andererseits dieses kreative Denken in den Raum zu bringen, andere Leute zu inspirieren, ihre eigene Kreativität zu entwickeln und dann mitzuwirken. Also viele Künstler ziehen dann die Umgebung mit, ziehen weitere Menschen an diesen Ort, sodass dieser Ort weiterlebt, sich auch weiterentwickelt. Und Orte, die teilweise schon ausgeblutet waren, wo immer weniger Menschen gelebt haben, plötzlich eben ganz voll sind. Man kriegt kaum noch Wohnraum, alle kommen von der Umgebung. Der Tourismus hat was davon, andere Wirtschaftszweige haben was davon. Der Ort wird insgesamt vorangebracht und das ist oft eben ein Effekt von kreativem Denken. Ja, Innovationen sind ja im traditionellen Begriff eigentlich immer technologische Innovationen und so ist die Förderlandschaft gerade in Deutschland eben sehr stark ausgerichtet. Also ein Beispiel, sehr viel Fördermittel gehen in Digitalisierung oder auch Games-Branche als Teil der Kreativwirtschaft, aber die Künstler, also bildende Künstler oder Musiker oder Schriftsteller, denen wird oft nachgesagt, dass sie sozusagen zu wenig Mehrwert, zu wenig Umsatz generieren und daher eigentlich wirtschaftlich nicht tragfähig sind. Wenn man von dem Begriff der sozialen Innovation ausgeht und mal anguckt, was diese Künstlerinnen und Künstler in ihrer Umgebung ausstrahlen und was die anstoßen an sozialer Entwicklung, kommt man eigentlich zu einem ganz anderen, zu einer anderen Bewertung, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, weil neue Wirtschaftskreisläufe entstehen dadurch, dass die dort sind. Also wenn die einen Raum neu bespielen und dort Ausstellungen machen, Künstler ansässig sind vor Ort und dort arbeiten, profitiert der Eigentümer des Gebäudes, nämlich das Gebäude wird macht auf sich aufmerksam, es kommen vielleicht andere Mieter dazu, es werden Touristen aufmerksam, es kommen Besucher dazu. Also es wird sozusagen eine Entwicklung losgetreten durch diesen Künstler, der selber ganz, ganz wenig verdient, aber alle anderen verdienen gut. Und ich glaube, der Begriff der sozialen Innovation kann dazu beitragen, zu sagen, dieser Künstler muss von dem Wert, den er selber dort schafft, auch etwas haben. Das heißt, er muss auch monetär sozusagen davon etwas haben, weil die anderen ja von ihm, von seiner Arbeit profitieren. Und das ist dieser Begriff soziale Innovation könnte dazu führen, dass dieses Bewusstsein neu gebildet wird. Ich bin persönlich jemand, der einfach sehr, sehr gern im Grünen ist. Ich bin eine passionierte Hobbygärtnerin und ich glaube, das überträgt sich auch auf meinen beruflichen Werdegang insofern, dass ein Gärtner, eine Gärtnerin setzt einen Samen und dann gießt man und alles andere entwickelt sich von allein. Und ich glaube, dass dieses Bild des Gartens, dass man sozusagen Samen verteilt und man gießt es und guckt sozusagen, wie sich an unterschiedlichen Orten Dinge entwickeln, wie man das vielleicht noch hegen und pflegen kann, wie man es weiterentwickeln kann. Aber eigentlich kommt die Kraft von ganz woanders und das finde ich ganz, ganz toll zu beobachten. Und insofern glaube ich, seit ich in Mecklenburg-Vorpommern wohne, im Grünen, am Naturschutzgebiet, habe ich dieses, wie man Dinge vorantreibt, nochmal ganz anders erfahren. Also, dass man gar nicht so sehr immer pusht, etwas erreichen will, sondern ein Gärtner wartet auch ganz viel ab und gießt und guckt, ob die Pflänzchen sich entwickeln. Also ich glaube, die Förderlandschaft in Deutschland muss sich komplett nochmal ändern, aber ich sehe da Ansätze tatsächlich. Es gibt neue Programme, auch Förderprogramme, zum Beispiel ein Förderprogramm für soziale Innovation, was jetzt vom Bundeswirtschaftsministerium initiiert wird. Das Bewusstsein, dass Kultur- und Kreativwirtschaft anders ist als andere Wirtschaftszweige, aber sehr, sehr hohen Mehrwert schafft, ist da und das wollen wir natürlich weiterentwickeln.